Domradio. Blick in die Bibel.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Blick in die Bibel. In dieser Woche freue ich mich mit Matthias Drobinski, dem Chefredakteur von Publik Forum, über das Tagesevangelium zu sprechen. Guten Tag, Matthias.
Hallo, guten Morgen.
Ich habe mal auf deine Facebook-Seite geguckt. Da sieht man dich in einem Faltboot. Das ist so eine Art größeres Kanu sitzen. Wo bist du da denn unterwegs?
Ich glaube, das Bild da ist in Polen entstanden, in Masuren, auf der Seenplatte dort, wo ich mit meiner Frau vor 3 Jahren, 4 Jahren, ist schon bald her, gepaddelt bin. Und tatsächlich ist das so eines meiner Hobbys. Also ich habe 3 Faltboote inzwischen, muss ich sagen.
Oh.
Zwei, einer ein leichtes, ein sehr schönes Einer und eben dieses Zweierfaltboot, das da zu sehen ist. Ist auch noch aus DDR-Produktion, ein bisschen schwierig zusammenzubauen. Man muss da immer ein bisschen rumbasteln und habe auch mancher Fluch entwich mir da doch schon. Aber es ist ein sehr schönes Hobby, weil man da doch, sagen wir mal so, die Welt aus Entenperspektive kennenlernen kann und in einer sehr großen Stille auch so ja, mit sich selbst sein kann oder eben mit Menschen, die man mag. Das finde ich schon toll.
Ist aber auch anstrengend, oder?
Es kommt drauf an, also wenn man, was man sich vornimmt. Also wenn man eine kleine Einsteigertour macht von, keine Ahnung, 10, 12 Kilometern, ist es nicht anstrengend, kann man da auch gemütlich treiben. Tatsächlich inzwischen trainiere ich das auch und dann mache ich auch 35 Kilometer, dann ist man am Abend schon müde und
was
weiß,
bedeutet,
was man getan hat.
Was bedeutet dir die Natur, wenn du da in der Natur unterwegs bist?
Ja, sehr viel. Also so, ich bin kein Mensch, der, sagen wir mal, Schweigeexerzitien macht. Also meine Frau macht das. Interessanterweise als evangelische Christin ist sie in einem katholischen, in einer katholischen Einrichtung, die Schweigeexerzitien anbietet. Mir ist das too much, gestehe ich. Also 10 Tage Schweigen, das packe ich nicht. Aber ich nehme tatsächlich einmal im Jahr eben dieses Faltboot und fahre für mich alleine dann auch eine relativ einsame Strecke und schweige dann so tagsüber. Ich bewege mich halt, ich mache was, ich bin da vielleicht auch typisch männlich, ich muss dann irgendwie noch was tun und bin auch am Abend froh, dass ich dann, keine Ahnung, 35 Kilometer gepaddelt bin und die Arme ausschütteln kann und mich hinlegen kann und sagen, gut war's. Aber das sind vielleicht so meine Exerzitien, auch dieses in der Natur sein, das auf mich wirken lassen, ja, auch tolle Tiere sehen. Also so, letztes Jahr war ich auf der Peene, bin nach Usedom gepaddelt und dann da richtig den Seeadler auch zu sehen, den Fischadler zu sehen, das ist natürlich schon toll, auch einfach mal mit dem Paddeln aufhören, das Schilfrauschen hören, zu zelten. Ich bin da auch, habe dann tatsächlich auch konsequent gezeltet. Eine Nacht, da hat es geregnet, da habe ich mir so eine Hütte irgendwie gemietet, hatte ich dann keine Lust, irgendwie nachts morgens mit einem nassen Zelt aufzuwachen, das war mir dann doch too much, aber fand das so eine Woche lang tatsächlich auch so die totale Reduktion und weg von allem Getriebe, das fand ich schon toll.
Ist das jetzt zu weit gesagt, wenn man sagt, okay, wenn man sich in der Natur fühlt, da geht einem auch das Herz auf und vielleicht hat man sogar das Gefühl, Gott näher zu sein?
Ja, für mich ist es schon auch eine spirituelle Erfahrung und auch eine religiöse, das glaube ich schon. Also ich würde jetzt nicht sagen, man kann das nur in der Natur, also ich gehe auch gerne in Kirchen, das schließt sich gar nicht aus, aber tatsächlich halte ich auch dieses Erleben von Natur, auch von Gottes Schöpfung für was wirklich sehr Befreiendes, Beglückendes, einen auf die Grundlagen des Lebens zurückführendes.
Nun sind wir Menschen aber dabei, die Welt mit vollem Karacho gegen die Wand zu fahren. Die Klimakrise kriegen wir nicht in den Griff. Wir erleben es gerade bei den verheerenden Waldbränden. Wie ist das? Ist das alles hoffnungslos oder wie bewahrst du dir da Zuversicht?
Ja, es ist manchmal schwer tatsächlich. Also wenn man realistisch ist, kann man sagen, die Erderwärmung werden wir nicht in der Weise aufhalten können, wie es notwendig wäre, um, sagen wir mal, größere Katastrophen zu verhindern. Das heißt, wir werden uns in Teilen auch einfach darauf einstellen müssen, dass, also selbst dann, wenn wir jetzt alles richtig machen, da auch eine Erderwärmung kommt, die Menschen obdachlos machen, heimatlos machen wird, die Weltkrisen hervorrufen wird. Ich hoffe schon letztlich doch immer noch auf die Solidarität der Menschheit. Also dass es doch irgendwie auch die Gegenkräfte gibt, dass es die Kräfte gibt, die sagen, ja, es reicht nicht nur, dass wir uns darauf vorbereiten, dass wir eben mit Hitze besser zurechtkommen. Ja, für uns heißt das irgendwie, notfalls bauen wir Klimaanlage ein. Aber es gibt eben viele andere Menschen, die das nicht können. Also die Hitzewellen schutzlos ausgeliefert sind, auch bei uns in der Gesellschaft. Erst recht im weltweiten Maßstab, wo man einfach sieht, dass eine Versteppung, Verwüstung weitergehen wird, dass Teile der Erde unbewohnbar werden und die Menschen, die dort sind, einfach heimatlos werden. Es wird Kriege verursachen, wird Flüchtlingsbewegungen verursachen. Also alle diese Dinge werden kommen. Und es wird schon eine Bewährungsprobe auch der Menschheit sein, inwieweit es ihr gelingt, damit eben nicht jeder denkt an sich und der Mächtigste erschießt die Zweit, erschießt die Armen irgendwie, dass wir damit nicht. Dabei nicht bleiben.
Muss
Also.
man Hoffnung wieder der Hoffnung oder Hoffnung bewahren, auch aus Solidarität mit den nachfolgenden Generationen, nicht nur mit den armen Ländern der Welt, die von der
Auch das,
Klimakatastrophe so betroffen sind?
Ja, also das ist ja, Hoffnung heißt ja auch eben, ich habe keine Garantie, dass es hinkommt. Sondern letztlich, also da kommt vielleicht das aus dem vorigen Evangelium mit den zwei oder drei, die etwas bitten, der Glaube daran, dass es in der Summe nicht vergebens sein wird, wenn man solche Kräfte irgendwie hat, auch manchmal beschwört vielleicht tatsächlich, dass es hilft. Es geht ja auch ums Überleben der Menschheit und dass nicht die Kräfte gewinnen, die sagen, auch für uns reicht's. Das kann man auch sagen, es hat auch eine Logik. Also man darf das nicht unterschätzen. Dass auch die reichen Länder durchaus sagen können, ich muss keine Energie groß sparen, ich brauche keine Energiewende, weil jetzt für mich und mein Leben, da reicht's.
Ja, das ist schwierig, zu
Ja.
schwierig zu begreifen. Aber eigentlich heißt es ja auch immer, etwas zu tun ist immer besser als nichts zu tun, denn wenn man nichts tut, wird man nur depressiv. Also da haben wir da das Bäumchen von Martin Luther, nicht, dass wir noch pflanzen würden, auch wenn wir wüssten, dass morgen alles schief geht.
Ja, ich sage immer, also so, jeder kann was tun, also keiner muss alles tun. Also nein, wir müssen nicht im Alleingang die Welt retten, das können wir auch nicht. Also in diesem Sinne gibt es manchmal auch, das merke ich so bei unseren Leserinnen und Lesern, die ja oft so Weltretter-Menschen sind, dass die da auch verzweifeln und sagen, ich mache so viel und ich kann es nicht. Da kann man nur sagen, ja, da ist vielleicht auch dieses Christliche, ich kann auch Dinge abgeben und einer höheren Macht überlassen, auch sehr hilfreich. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, jeder kann was tun. Also ich bin auch nicht hilflos. Natürlich kann ich schauen, also ich habe kein Auto und bin privilegiert, weil ich in Frankfurt in der Innenstadt wohne. Also so Menschen auf dem Land können das nicht so einfach. Aber das ist so schon mein Beitrag, dass ich schaue, dass ich da nur öffentlich fahre. Ein kleiner Beitrag, aber eben auch meiner. Also dann mache ich das auch.
Bis hierhin vielen Dank, Matthias Drobinski. Und jetzt hören wir uns gemeinsam das Tagesevangelium an.
Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit trat Petrus zu Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er gegen mich sündigt? Bis zu 7-mal? Jesus sagte zu ihm: Ich sage dir nicht bis zu 7-mal, sondern bis zu 70-mal 7-mal. Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, von seinen Knechten Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Knecht vor ihm auf die Knie und bat: Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herr des Knechtes hatte Mitleid, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Knecht hinausging, traf er einen Mitknecht, der ihm 100 Denare schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und sagte: Bezahl, was du schuldig bist. Da fiel der Mitknecht vor ihm nieder und flehte: Hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen.
Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die Mitknechte das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm: »Du elender Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest nicht auch du mit deinem Mitknecht Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte?« Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Peinigern, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn nicht jeder seinem Bruder von Herzen vergibt. Und es geschah. Als Jesus diese Reden beendet hatte, verließ er Galiläa und zog in das Gebiet von Judäa jenseits des Jordan.
Soweit das Tagesevangelium. Vergebung, das ist ja ein zentrales Motiv des Neuen Testamentes. Also nicht mehr Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern 70 mal 7 mal vergeben. Aber ist das auch alltagstauglich, wenn ich 70 mal eins auf die Fresse kriege, sage ich mal so salopp, und 70 mal 7 mal vergeben soll?
Ja, es dreht so ein bisschen die Eskalationsspirale um. Also wir sind es eher andersrum gewohnt. Irgendwie, wenn dich einer beleidigt, hau mit einem dickeren Keil drauf. Und ich finde gerade so Zeitalter der sozialen Medien ist eigentlich diese Deeskalationsspirale eine echt gute Sache. Also denk doch mal drüber nach, ob du Dinge eskalierst. Verzeihe lieber nochmal, versuche lieber nochmal etwas zu machen. Das hat natürlich Grenzen, das glaube ich auch. Es gibt Dinge, die sind auch nicht einfach verzeihbar. Bestimmte Formen von Gewalt, von Missbrauch, würde ich immer sagen, ja, da passt das nicht. Aber erstmal der Gedanke der Barmherzigkeit, hat es Papst Franziskus genannt, in einer Gesellschaft, die doch in vielem unbarmherzig wird, das ist schon auch eine gute Idee oder auch etwas, was so in Vergessenheit zu geraten droht, was ja nicht heißt Schwamm drüber, was ja nicht heißt Unrecht nicht zu benennen. Ich glaube, das wird manchmal damit gesehen, also die Schulden, die sind ja da. Also es heißt, es wird ja nicht gesagt, naja, das alles existiert nicht mehr, sondern die werden erlassen. Also das ist dann nochmal eine andere Situation.
Aber ist das, wie vieles andere auch in der Bibel, ist das überhaupt alltagstauglich? Also wenn ich an die Realität denke, zum Beispiel in der Ukraine, da muss man so eine Handlungsanweisung jetzt, wie sie auch in der Bibel steht, wenn du auf die linke Wange geschlagen bekommst, musst du auch die rechte hinhalten. Das muss man dort doch fast als zynisch empfinden, denn Putin würde das Land überrollen, wenn man ihm auf die andere Wange hinhalten würde und ihm verzeihen würde.
Ja, aber es geht ja doch auch um die Frage der Eskalation und schon auch der Frage des Versöhnungsbereiten. Also in diesem Sinne, ja, glaube ich schon, ist die christliche Haltung dann auch, selbst in jemanden, gegen den man sich wehrt, eben nicht den Entmenschlichten zu sehen, sondern tatsächlich auch den Menschen zu betrachten und dann fällt der Krieg nicht mehr so leicht. Das ist, glaube ich, tatsächlich das, was auch ein Christ machen sollte, sich auch dieser Anstrengung zu unterziehen. Ich habe ja schon gesagt, dass ich glaube, es gibt Situationen, wo natürlich sozusagen dieses Verzeihen oder diese Frage, wie reagiere ich drauf, nicht heißt, nichts zu tun. Also Unrecht bleibt trotzdem Unrecht oder ein Angriff kann schon auch dadurch erwidert werden, dass man sich verteidigt. Also, aber das Christentum zeigt dann letztlich schon, das sollte nicht unser Normalfall sein. Das ist nicht das, wo wir sagen, naja gut, das so ist halt die Welt, sondern es gibt eben diese andere Form der Barmherzigkeit, die letztlich heißt, im anderen Menschen immer auch den Menschen sehen, der des Verzeihens würdig ist. Klar, man kann jetzt sagen, also alle Gleichnisse sind überspitzt. Also auch dieses Gleichnis, ich habe mal irgendwo gelesen, die Schulden, die dieser Knecht gegenüber dem Herrn hat, die sind astronomisch, also die sind sozusagen so völlig unbezahlbar, dass alle, die das hörten, schon wussten, jetzt geht es echt um ein Gleichnis. Also irgendwie ein hatte 100 Millionen Euro Schulden oder sowas, da weiß man schon, okay, das ist jetzt nicht aus dem Leben gegriffen. Aber es zeigt halt auch ein Prinzip, das finde ich schon. Natürlich steckt auch im Gedanken der Barmherzigkeit, auch in diesem steckt ja immer ein Machtgefälle drin. Das ist sozusagen keine Gleichberechtigung. Das kann man auch immer sagen. Das ist mir auch bei Papst Franziskus mit dem ja schon sehr sympathischen Gedanken der Barmherzigkeit aufgefallen. Natürlich konstruiert Barmherzigkeit auch immer ein Machtgefälle. Also einer kann barmherzig sein, der andere muss es annehmen. Es ist nicht Augenhöhe. Da kann man natürlich kritisch fragen, wer ist nicht das, was wir herstellen sollten? Also Augenhöhe. Ja, es bleibt herausfordernd, das finde ich auch. Aber natürlich kann man es so sagen, wir Menschen stehen, wenn man so will, Kraft unserer Unvollständigkeit bei Gott immer in der Schuld. Das ist ja so der Grundgedanke. Also sollen wir sozusagen gegenüber unseren Menschen auch vergebensbereit und versöhnungsbereit sein und bleiben. Und da würde ich auch sagen, das ist so gegen allen Essentialismus, also gegen allen, die Menschen sind so. Der Russe ist so, also und ist kriegerisch oder weiß ich was. Nein, auch das bleibt menschlich, selbst wenn man sagt, es gibt alle guten Gründe, sich zu wehren, auch militärisch zu wehren.
Also das nehmen wir mal als Impuls für den Tag mit, dieses doch sehr herausfordernde Evangelium. Vielen Dank, Matthias Drobinski. Er ist Chefredakteur von Public Forum und mit ihm sprechen wir in dieser Woche über das Tagesevangelium. Und morgen, da sprechen wir über Ehebruch und über manche, die zur Ehe unfähig sind. Ich bin gespannt, was Matthias Drobinski dazu sagt. Vielen Dank.
Dankeschön, ja.
Domradio, unser Blick in die Bibel. Immer montags bis samstags hier ab 7 Uhr.